Die Menschen im Archiv für soziale Bewegungen Freiburg machen es sich schon seit über 40 Jahren zur Aufgabe, den Forschenden, aber auch allen Interessierten Material zur Geschichte linker Bewegungen in Freiburg und darüber hinaus zur Verfügung zu stellen. Das Interesse an der eigenen Geschichte und Gegenwart stand schon, wie Michael vom Archiv uns erzählt, am Anfang der sammlerischen Tätigkeiten des Archivs auf dem Greta-Gelände.
Das Archiv gibt es jetzt schon seit über 40 Jahren. Also die ersten Ideen wurden so 1983, 84 gesponnen. Dann kam damals so eine Archivgruppe zusammen, um das Archiv zu gründen. Und der Grund war damals die große Friedensbewegung in den frühen 80er Jahren gegen den sogenannten NATO-Doppelbeschluss. Das war aber eine sehr, sehr große Massenbewegung, in der sich auch einige, sagen wir, zwielichtige Gestalten getummelt haben. Das heißt, es gab hier eine Gruppe in Freiburg und die haben damals eine Kritik an diesen Auswüchsen der Friedensbewegung, also Nationalismus, Anti-Amerikanismus, ähnliche Geschichten einfach versucht zu verfassen und haben am Prozess der Verfassung dieses Buches festgestellt, es ist total schwer, an Material ranzukommen zur Friedensbewegung, weil es gab keine Archive der deutschen Friedensbewegung, was grundsätzlich ein Problem eigentlich von Bewegungen ist. Anders als Parteien, die ja schon ihre Geschichte einfach bewahren, sowohl in mündlicher Tradition wie organisatorisch, wie eben dann auch in Parteiarchiven, ist es halt bei Bewegungen. Bewegungen entstehen, in Bewegungen vergehen oder sowas und dann lagert halt Material bei einzelnen Personen, eventuell Dachboden oder sowas. Aber es gibt nicht wirklich einen Ansprechpartner oder einen Ort, wo man hingehen kann und sagen, also wie war das denn jetzt damals mit dieser oder jener Bewegung? Und deshalb die Idee, ein Archiv zu gründen, was zum Teil auch aus inneren Spannungen der Gruppe war. Die hat sich dann daran eigentlich jetzt nicht wirklich gespalten, aber es gab dann halt die Leute, die das Archiv gemacht haben und die das andere gemacht haben. Und das hat sich immer weiter auseinanderentwickelt dann letztendlich. Und 1985 wurden dann die ersten Räume eröffnet. Also vorher wurde eben diskutiert, eine Ordnung für das Archiv, die sogenannte Archivsystematik erstellt. Und dann gab es die ersten Räume eben in der Specht-Passage damals. 1. Mai 1985 wurde da eröffnet, also heute vor 41 Jahren.
Das Archiv ist inzwischen eines der umfangreichsten seiner Art in Deutschland, besonders wenn man bedenkt, dass der größte Teil der Arbeit im Archiv für soziale Bewegungen von Ehrenamtlichen gestemmt wird. Und auch wenn Michael die Geschichte sozialer Bewegungen in Freiburg bereits wie seine eigene Westentasche kennt, stößt er immer wieder auch auf Neues, das ihm die Leute zutragen. Die Materialien kommen meistens von Privatpersonen, zum Teil werden sie auch extra gesucht oder auch teilweise erworben. Schmerzhaft, so erzählt Micha, sind die Lücken, deren sich die SammlerInnen im Archiv bewusst sind und die sich zum Teil auch nicht mehr schließen lassen werden.
Also wir haben jahrelang im Film hinterher recherchiert. Es gab 1976, 77 einen Film über die Demonstrationen gegen den Abtreibungsparagrafen, Paragraph 218 in Freiburg, wurde damals vom Kommunistischen Bund Westdeutschland gedreht, was jetzt auch irgendwie bisschen strange, aber wir hätten trotzdem gerne mal diesen, also weil es gibt keine Fotoaufnahmen von damals, oder fast keine. Und es wäre schon toll, einfach dieses dokumentarische Material, selbst wenn es jetzt von einer Gruppe ist, die selbst von dieser Bewegung eher abgelehnt worden ist, gemacht worden ist. Aber wir waren so kurz davor, den Film, wir wussten auch, wer ihn hat. Und mein Vorgänger hat dann tatsächlich dann nach langen Recherchen da angerufen bei den Leuten, was schon ein bisschen schwierig war, weil die waren inzwischen nicht mehr Kommunisten, sondern waren in die Esoterik-Ecke abgedriftet. Durchaus etwas, was man öfters beobachten kann. Und dann, als er angerufen hat, hieß es, ja, ist jetzt gerade blöd, weil es war ein Ehepaar, die Frau ist gerade gestorben und sowas. Es ist kein Nerv und kein Bock dann. Und dann blieb es liegen, dann habe ich übernommen, dann habe ich dann irgendwie 2 Jahre später da wieder angerufen, wie sieht es eigentlich jetzt aus mit diesem Paragraph 218 Film, hatte ich einen Sohn dran, ja, der Vater ist gerade eben verstorben. Und dann hat der Sohn versucht, nur irgendwie das Zeug zu finden, aber da war dann irgendwie keine Ahnung, wo das Ding dann verblieben ist. Es gab jetzt halt nicht irgendwie 5 Kopien oder sowas, sondern es gab halt eine Kopie, den sie hat. Und das ist halt wohl jetzt tatsächlich verschollen. Es wäre total spannend, auch viel mehr Zeug aus dem Elsass zu haben, weil die Bewegungen waren halt oft auch grenzüberschreitend. Also ganz stark in der Anti-AKW-Bewegung in den 70er Jahren. Aber auch, ich habe vor ein paar Monaten einen Vortrag über die Hausbesetzerbewegung hier in Freiburg geschrieben und habe dann nochmal bei der Gelegenheit recherchiert und die hatten 1976 offensichtlich Kontakte zu Hausbesetzern in Paris und in Straßburg, weil die haben dann wirklich Bild und Materialien von denen einfach in den Freiburg-Publikationen einfach abgedruckt. Also selbst auch in diesen Bewegungen gab es offensichtlich grenzüberschreitende Kontakte. Und das wäre natürlich total spannend, das einfach auch da nachzuvollziehen. In der Anti-AKW-Bewegung ist es ziemlich gut dokumentiert, aber in anderen Bewegungen weniger.
Dann geht es von den Büroräumen im Obergeschoss runter in das eigentliche Archiv. Und während draußen die Leute so am Feiern und am Trinken und am Spielen und am Musik hören und den Nachmittag genießen sind, greifen wir mit Michael einmal ins Regal und er veranschaulicht uns so ein bisschen, wie das Archiv und seine Struktur funktionieren.
Ich will noch kurz durchs Archiv durch und dann haben wir schon fast wieder eine Stunde rum. Ich laber zu viel.
Das ist gut, ich habe gesagt.
Ja.
Das ist 9. 9 heißt linke Gruppen und tatsächlich so funktioniert die Systematik des Archivs. Das ist eine Baumstruktur. Also für die Informatiker ist es einfacher zu begreifen, was eine Baumstruktur ist. Also ist auch tatsächlich dann in der Datenbank eben eine Baumstruktur. Es gibt so plus minus 20 Hauptpunkte, die beschreiben einfach die verschiedenen Bewegungen. Also hier oben haben wir zum Beispiel die 12, das ist Anti-AKW und Ökologiebewegung. Die 14, das sind Hausbesetzerinnen. Hier hinten habe ich schon gesagt, die 5, das ist Studierendenbewegung. Und 9, das sind halt linke Gruppen. Und dann ist es halt so, untergeordnet 991 ist dann wahrscheinlich leninistische Gruppen, 2 ist dann KBW und dann, also verzweigt sich eben KBW dann als Untergruppen oder sowas. Das heißt, man kommt einfach vom Allgemeinen von der Bewegung dann halt in immer kleinere Teile und letztendlich landet man dann innerhalb der Ordner dann in so Mappen. Das ist jetzt halt die Mappe 9121, römisch 7, das ist die 5. Delegiertenkonferenz des KBW 1980. Also wahrscheinlich jetzt nicht wirklich hochgradig spannendes Material. Also gerade die Gruppen, also so wie der Kommunistische Bund Westdeutschland, das waren so sogenannte Maoisten, also die waren halt sehr rigide Parteistrukturen und sowas. Da gab es natürlich dann Protokollführer und dann wurde halt alles minutiös aufgeschrieben und sowas. Die haben Papier produziert bis zum Abwinken. Ihre politische Effekt weiß man nicht so wirklich. Und deswegen haben wir ganz viel hier vom KBW, weil die halt sehr, sehr papierlastig waren. Da unterscheiden sich halt auch so Bewegungen extrem, wie viel Papier sie produzieren, wie viel Papier sie nicht produzieren.
Dass Bewegungen schon in ihrem wörtlichen Wesen irgendwie schwer zu fassen sind, leuchtet mir ein und wirft gleichzeitig einige Fragen auf. Wo liegen zum Beispiel die blinden Flecken der Geschichte? Ich frage Michael, welche Bewegungen der Vergangenheit, vor allem auch in Freiburg, für das Archiv für soziale Bewegungen am schwierigsten zu fassen sind.
Subkultur. Also, weil das einfach ein Chaos ist.
Also die Punks, die schreiben einfach nicht mit.
Die Punks schreiben zumindest keine Protokolle oder ähnliches. Oder so. Es gibt schon Materialien, dann gibt es ja mal wieder hier ein Fansign oder sowas, aber eine saubere, kontinuierliche Geschichte, sagen wir mal, der Subkultur in Freiburg schreiben zu wollen, ist fast aussichtslos, weil es gibt viel zu wenig Quellen dafür. Man müsste ganz viele Interviews eigentlich führen. Und so Zeitzeugengeschichten aufschreiben.
Besser mitschreiben tun auf jeden Fall diejenigen, die Zeitschriften gründen oder gegründet haben. Diese Zeitschriften bilden eine der wichtigsten Säulen der Sammlung, auch wenn viele ihre dokumentierende Funktion für ihre eigene Gegenwart möglicherweise nur über wenige Auflagen hinweg ausgeübt haben. Andere etablierten sich über längere Dauer, auch mit höheren Auflagen und spiegeln so auch einen Teil ihres Entstehungs- und Wirkungskontextes auch über einen längeren Zeitraum wieder.
Hier auf diesem Stockwerk lagern im Wesentlichen unsere Zeitschriften. Also ein komplettes Stockwerk mit Zeitschriften unterschiedlichster Art und Weise. Es sind mindestens 5000 verschiedene Zeitschriften. Manchmal gibt es nur ein, zwei Nummern oder so. Oder sehr oft sogar gibt es nur ein, zwei Nummern von so einem so komischen linken Blättchen. Aber manchmal sind es halt auch ganze Regalmeter, also wie hier der legendäre Pflasterstrand. Das war eine Frankfurter Sponti-Zeitung. Nach 68 spaltete sich die Bewegung in ganz viele Kleinteile, aber man kann grob zwei Linien ausmachen. Das eine waren die, die wieder angefangen haben, die Kommunistische Partei aufzubauen, eben wie der KBW, den wir vorhin oben hatten. Was, sagen wir mal, so minder klug war. Auf der anderen Seite gab es die sogenannten Spontis, die eher auf spontane Aktionen gesetzt haben, also eher dieses Bewegungsprinzip stark gemacht haben. Also das, was 68 stark gemacht hat, nämlich einerseits organisatorisch ganz gut vernetzt zu sein über ein SDS, gleichzeitig aber auch sehr viel Spontanität freizusetzen, teilt sich dann halt sozusagen in zwei Lager auf, was dann wieder starke Nachteile mit sich bringen kann. Manchmal haben diese Lager zusammengearbeitet, aber die meiste Zeit haben sie sich bekämpft, wie Linke das so machen. Und diese Sponti-Fraktion ist halt nicht so leicht und sauber zu fassen, jetzt wie diese kommunistischen, weil die haben ja wieder einen Generalsekretär und ein ZK und das kann man alles irgendwie schön dokumentieren oder sowas. So Sponti-Geschichten sind viel schwerer zu dokumentieren, aber es gibt so einige Zentralorgane der Spontis, ja. Und das ist zum Beispiel der Frankfurter Pflasterstrand. Der Name Pflasterstrand bezieht sich auf den Slogan vom Pariser Mai 1968. Unter dem Pflaster liegt der Strand. Das war so die Aufforderung, die Pflastersteine rauszunehmen, mit denen irgendwas zu tun und damit den Strand freizulegen. Man kennt die Namen auch heute noch. Joschka Fischer, Daniel Cohn-Bendit. Das ist tatsächlich dann die Frankfurter grüne Realos. Lustigerweise die Realos waren dann tatsächlich die dann bei diesen Spontis dann letztendlich aus den Sponti-Bewegungen dann raus in der Politik gelandet sind und dann doch wieder eine Partei gegründet haben.
Ich frage mich halt dann nach Themen, denen sich die Forschenden so widmen, die sich an das Archiv für soziale Bewegungen wenden. Lässt sich vielleicht, das frage ich mich, in ihrem jeweiligen Interesse oder in ihren Fragestellungen auch etwas über den Zeitgeist, mit dem sie sich an die eigene Geschichte wenden, ablesen?
Man denkt, man könnte es voraussagen, aber es ist nicht voraussagbar wirklich so. Es ist, Leute machen zum Teil zu obskursten Themen irgendwie Forschungsarbeiten. Aber was sich jetzt gerade aktuell so rauskristallisiert, wo sehr viel geforscht wird, ist das Zusammenspiel von Ökologiebewegung und Feminismus. Also welche Rolle spielen Frauen in dieser ganzen Bewegung seit den 70er Jahren? Und das ist schon, würde ich sagen, was so in den letzten zwei, drei Jahren das Top-Thema ist. Deswegen gibt es auch diese Kisten hier hinten tatsächlich. Das ist aus Göttingen Material von der Göttinger Initiative zur Babymilch.
Göttinger Initiative zur Babymilch.
Genau. Eigentlich gehört es hier nicht rein, weil wir sind ja eigentlich ein Lokal, also Baden-Württemberg ist aus Nordwestschweiz. Aber es gab hier in Freiburg die Aktion Muttermilch, nicht zu verwechseln mit der Aktion, mit der Initiative Babymilch in Göttingen. Und das waren Frauen, die kamen eigentlich aus dem Kampf gegen das AKW Wiehl. Und sie wurden älter, sie wurden Mütter und haben dann einfach auch festgestellt, das ist wieder eigentlich mit der Umweltverschmutzung und mit unserer Muttermilch. Und die waren die Ersten, die dann Laborprüfungen einfach mal gemacht haben, um zu gucken, wie belastet eigentlich die Muttermilch ist, und haben festgestellt, es sieht echt nicht gut aus, also ob man das den Kindern zumuten kann. Und haben daraus dann ein ganz bundesweites Netzwerk gesponnen, haben auch sehr auf Gesetzgebungsverfahren mit eingewirkt. Also sie waren wirklich erfolgreich. Also das ist eine Initiative, die heute kein Mensch mehr kennt. Aber das waren Frauen, die genau dieses selbstorganisierte Feministische, ob sie sich als Feministin verstanden haben, hing so ein bisschen davon ab, zwischen den einzelnen Frauen oder sowas. Aber auf jeden Fall ist es halt so eine interessanteste Geschichte, wie so eine Initiative weitreichende auch politische Nachwirkungen haben konnte, heute aber fast wieder komplett vergessen ist.
Zuletzt geht es noch runter in den Keller, wo Micha uns ein besonderes Archivstück zeigt. Oder ich frage mich, ob er mir zeigt, weil er zeigt mir einen runden und schweren Gegenstand, der mich zuerst an einen komisch gewölbten, bisschen überdimensionierten Kanalisationsdeckel erinnert.
Dann gibt es noch, was ich immer auch noch ganz hier vorführe, ist vor allem das hier. Weiß nicht, weißt du, was es ist?
Soll ich wissen, was es ist?
Ja.
Weil ich
Weil du?
Ich, das ist vielleicht, nee, ich weiß nicht, was das ist.
Das ist eine Luke, eine fest verschraubte Luke eines Heizungskessels hier auf dem Gelände. Und es begab sich im Jahre 1986, dass Radio Bad Fessenheim bzw. Radio Dreieckland, die illegal gesendet haben, immer aus dem Elsass den Radio-Frühling hier ausriefen in Freiburg, weil 1986 war es theoretisch möglich, dass auch nichtstaatliche Rundfunksender existieren konnten oder auch so Community-Sender. Nur hat Radio Dreieckland, die da zu dem Zeitpunkt schon fast 10 Jahre Katz und Maus gespielt haben mit der Justiz und der Exekutive, haben keine Lizenz gekriegt. Und deswegen wurde der Radio-Frühling ausgerufen und dann hieß es, wir senden ab dem so und so vielten vom Greta-Gelände. Was natürlich total riskant war, weil die haben ja schon Jahrzehnte versucht, des Senders habhaft zu werden. Die haben immer vom Schwarzwald oder von Vogesen aus gesendet. Und dann gab es da drüben noch einen großen Heizungskeller mit so einem großen Heizkessel. Und das ist die Luke von diesem Heizkessel. Und die Bullen haben natürlich dann hier das Gelände umstellt, alles durchsucht, um den Sender, die Redaktionsräume und den Sender zu finden und haben einfach nichts gefunden, weil diese Luke war der Einstieg ins Studio, das in diesem Heizkessel da eingerichtet war. Ja. Und deswegen steht es auch noch hier, ist jetzt nicht in dem Sinne Archiv, sondern ein Museumsgut, aber es erinnert noch an den Radio-Frühling und die Tarnung. Der Sender selber war dann oben im Kamin. Das war der Anstieg ins Studio. Und die haben dann halt während der Razzia die Razzia kommentiert. Das war nicht einfach. Oh.
Radio Dreieckland, Radio Dreieckland auf 101,7 MHz aus Freiburg aus dem Ersatzstudio 2, weil Studio 1 massiv durchsucht und zerstört wird von der Polizei zurzeit. Leute werden brutal behandelt, Leute werden verhaftet und weggeschleppt. Ich hoffe, dass ständig noch neue Anrufe kommen von Leuten, die drinnen oder draußen sind, irgendwie möglich machen können, dass die Hörer mitkriegen, was zurzeit live in Freiburg abläuft. Die Schwierigkeit, die wir haben, also diese Nachrichten zu kriegen, hat das Stadtradio nicht. Die brauchen bloß den Polizeifunk zu senden, wie sie es immer machen. Ich rufe euch auf, heute Abend um 8 in die Greta-Fabrik zu kommen, zu einem Plenum. Und morgen um 17 Uhr an den Bertholdsbrunnen zu einer Demonstration für die Erhaltung des freien Radio Dreieckland, für die Erhaltung der Frequenz 101,7 MHz für uns, für alle die, die in irgendwelchen Gruppen und Organisationen sich in irgendeiner Form oppositionell betätigen und in den normalen Rundfunk Sendungen, vor allen Dingen in dem, was jetzt an Privatwerberundfunk unter der Regie von Schwarz Schilling entsteht, nicht mehr zu Wort kommen sollen. Alle diejenigen, die weiter für ein freies Radio eintreten, sollen sich nicht nur morgen um 17 Uhr am Bertholdsbrunnen blicken lassen, sondern auch heute Abend oder wenn möglich jetzt schon dahin gehen und mindestens zusehen und Öffentlichkeit herstellen und zusehen und zuhören, was da tatsächlich abgeht, was die Herren wieder mal praktizieren, wenn irgendetwas passiert, was ihnen nicht in den Kram passt.
Das waren ein paar Stories, die ich aus dem Archiv für soziale Bewegungen mitgebracht habe. Das hatte am 1. Mai, also Anfang des Monats, seinen 41. Geburtstag. Und dafür hat Michael uns ein bisschen durchs Archiv geführt. Letzte Story war der legendäre Radio-Frühling von Radio Dreieckland.